Es ist ein Bild, das so einige Baslerinnen und Basler immer noch in bester Erinnerung tragen. Während der EM 2008 haben 180'000 Holländerinnen und Holländer die Stadt in Orange getaucht und in einen Festmeiler verwandelt. 17 Jahre später, nämlich im nächsten Sommer, sollte so ein ähnliches Bild wiederholt werden. Für die Frauen-EM 2025 kommen wieder 100'000 Fußballbegeisterte aus ganz Europa hierhin. Basel ist Hauptaustragungsort, im Joggeli findet das grosse Finale statt. Wo steht der Kanton in der Planung von diesem Grossanlass? Wie wollen die Verantwortlichen die Stadien füllen? Und was soll die EM für den Frauensport in Basel hinterlassen? Über das reden wir heute mit der Sabine Horvath, Gesamtprojektleiterin von der EM 2025 in Basel. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Luca Thoma und ein Gruß geht aus an meine Redaktionskollegin Melina Schneider, die leider nicht dabei war. Mir aber als die unbestrittene Frauenfußball-Expertin bei Prime News bei der Vorbereitung geholfen hat. Der Feurobenbier-Podcast wird wie immer präsentiert von Biertl.
Feurobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertl Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertl. Sinnvoll. Anders.
Sabine Horvath, Sie sind vorher Leiterin Außenbeziehungen und Standortmarketing Basel-Stadt gewesen. Jetzt seit diesem Jahr die Gesamtprojektleiterin von der EM 2025. Haben Sie vorher schon etwas mit Frauenfußball am Hut gehabt oder ist das etwas Neues für Sie?
Das war etwas Neues gewesen. Natürlich ist es aber vom Format her, also als Grossveranstaltung, nichts Neues. Und von dort erschließt sich da für mich auch der Kreis. Ich habe neben meiner beruflichen Tätigkeit im Präsidialdepartement immer schon mit Sport zu tun gehabt. Und dass ich jetzt quasi mein Know-how vom Standortmarketing mit meinem Sportlerherz quasi können verbinden konnte, das ist das, was mich besonders gereizt hat.
Das heisst, Sie haben privat sich privat für Sport interessiert, Sport treiben. Haben Sie es da Einblick gegeben?
Ja, ich bin vor allem im Rudersport daheim. In ganz jungen Jahren auch noch als Skiakrobatin aktiv gewesen. Aber von dort her habe ich eine grosse Affinität für den Sport. Gleichzeitig haben wir natürlich beim Standortmarketing in den letzten 20 Jahren eine Strategie können entwickeln, dass Basel regelmässig Sportgrossveranstaltungen vom Format Europameisterschaften und Weltmeisterschaften kann beherbergen. Und in dem Rahmen haben wir natürlich auch sehr viel Erfahrung können sammeln mit Euro 2008 von den Männern in Basel. Und von dort her ist es schon ein bisschen ein Zusammenführen von all diesen Puzzleteilen.
Mhm. Ist es auch das gewesen, was Sie überzeugt hat, das Projekt zu übernehmen? Weil ich nehme an, das wird nicht das erste Angebot gewesen, was Sie je bekommen haben.
Ja, ich habe gar nicht ganz bewusst eine Veränderung gesucht. Ich habe 20 Jahre das Standortmarketing geleitet und das mit Herzblut gemacht. Und dann ist einfach der Moment gekommen, wo das Projekt entstanden ist. Man hat ja ganz kurzfristige Bewerbung eingegeben. Ende 2022 hat im April der Zuschlag bekommen. Und dann hat man gewusst, das findet jetzt in 2 Jahren statt. Also von April 23 bis Juli 25. Und das war effektiv dann auch sehr ein spontaner Entscheid von mir, dass ich gefunden habe, so einen Frauensportanlass, es ist notabene der grösste Frauensportanlass in Europa, den möchte ich jetzt nicht mir entgehen lassen. Und ich habe gefunden auch, es wäre gut, da bewerben sich auch Frauen für diesen Job. Und von dort habe ich dann effektiv die Gelegenheit gepackt und habe mich als Projektleiterin da können ins Gespräch bringen.
Also man hört aus, schon eine Herzensangelegenheit.
Auf jeden Fall, ohne dass ich Fußballexpertin bin, habe vielleicht auch als Kind in der Schulzeit sehr gerne auf dem Pausenplatz geschaut und kann vielleicht noch halbwegs die Offside-Regeln erklären. Aber das war überhaupt nicht eine Voraussetzung für diesen Job, sondern eben die Voraussetzung ist, überzeugt zu sein vom Mehrwert, den so eine Grossveranstaltung bringen kann an einem Standort, aber auch ein Mehrwert jetzt in dem speziellen Fall, wo diese Veranstaltung im Bereich von Mädchensport, Frauensport Förderung kann bringen kann.
Hm. Sie haben es vorher angesprochen, das Thema Kurzfristigkeit, Spontanität, wenig Zeit. Sie haben eigentlich nur ein bisschen mehr als 1,5 Jahre Zeit, um die EM zu planen. Bei den Männern weiss man das grundsätzlich immer schon viel länger im Voraus. Also das wissen ja alle, die das so mitverfolgen. Da weiss man ja 8-12 Jahre im Voraus schon, wo das stattfinden wird. Und da werden Komitees schon jetzt schon arbeiten für sehr, sehr viel spätere Zeit. Jetzt bei Ihnen, wie sehr ist das im Hinterkopf zu wissen, dass man von Anfang an so ein bisschen hinterdrein ist, Zeitstress ist Oder empfinden Sie das gar nicht so?
Ja, es ist ein bisschen Fluch und Segen zur gleichen Zeit. Zum einen, ja, drängt die Zeit und man hat wenig Zeit und gleichzeitig zwingt das einem ja auch, sehr effizient zu planen. Und das ist auch etwas, was mir eigentlich liegt. Also wir können nicht, wie bei Euro 08, wo wir auch über 6 Jahre geplant haben, noch x Varianten prüfen und Schlaufen ziehen und dort noch versuchen, eine Schlaufe mehr zu machen, sondern wir sind wirklich gezwungen, den Fahrplan, den auch die UEFA vorgibt, einzuhalten. Da gehen die Gates auf und die Gates gehen zu. Und man muss einfach dann parat sein, um Schritt halten. Und zum anderen, und ich glaube, das ist noch das Wesentliche, wenn man auf die Zeit, auf die kurze Zeit darauf anspricht. Es ist sehr viel Know-how noch von 2008 und ich muss das ja nicht allein machen. Also ich habe das Projektteam mit 2 Kolleginnen, Tamara Funk, die Projektkommunikation macht, Carol Jones, die meine Eventadministration macht. Dann ist Sportamt Steve Beutler sehr stark involviert. Er ist auch mein Stellvertreter als Projektleiter. Und dann gibt es aber in allen Fachdepartementen vom Kanton, bei der Polizei, bei der Mobilität, beim Standortmarketing, aber auch externe Partner wie Basel Tourismus, noch Leute, die auch schon 2008 dabei waren. Und das habe ich natürlich gewusst bei meinem Entscheid, das Projekt zu übernehmen, dass wir da eine sehr gute Ausgangslage haben, das wirklich in dieser kurzen Zeit perfekt zu organisieren.
Das ist ja toll, da kann man wirklich eben fast schon auf alte Pläne zurückgreifen, auf alte Erfahrungen in diesem Fall. Ist das in diesem Fall wirklich ein Vorteil, dass Basel schon mal so einen grossen Anlass im Fußball gestemmt hat?
Pläne jetzt vielleicht nicht, aber die ganzen Prozesse, Zusammenarbeit, wie das mit der UEFA läuft, Zusammenarbeit, wie das mit dem Fußballverband läuft, in dem Fall auch Zusammenarbeit mit anderen 7 Städten. 2008 waren es 4 Städte in der Schweiz und 4 Städte in Österreich. Jetzt sind wir 8 Städte in der Schweiz. Auch diese Zusammenarbeit, da haben wir Erfahrungen, einerseits 2008, aber auch mit anderen Projekten, wenn ich jetzt auch an ein Landesausstellungsprojekt denke, wo Basel ja auch mit verschiedenen Städten so Modell geprüft hat. Also von dort her sind es nicht unbedingt Pläne. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Fanzone, die wird es so nicht geben. Also wir haben nicht die Fanzonenpläne von 2008 vorgenommen, weil das ist etwas komplett anderes. Also da unterscheidet sich dann der Fußball von Männern und Frauen wirklich enorm. Wir reden von Plaza. Wir werden offene Zonen haben. Wir denken auch nicht nur an Fußball, wenn man von diesen Fanerlebnissen redet, sondern wir reden von einem Publikum, das vielleicht wegen dem Fußball auch nach Basel kommt, vielleicht wegen dem Fußball wirklich als Gruppe sich den Tag durch will, auch in diesen Fanerlebnissen bewegen. Aber nicht nur. Und das ist doch ein Unterschied zum Fußball der Männer, wo in der Regel dann in diesen Fanzonen eine grosse Leinwand, ein Bierstand und ich sage jetzt noch ein bisschen salopp, ein Brezel gelenkt hat, um wirklich die Anziehungskraft dann zu haben.
Das haben wir ein bisschen zugespitzt, weniger betrinken und rumjohlen und mehr auch einen schönen Nachmittag, wo man es noch mit etwas anderem kombiniert, noch ins Museum geht oder noch shoppen oder stellen Sie sich eher so etwas vor?
Absolut. Das Zielpublikum wird aus Familien bestehen. 75% Frauen. Das weiss man von früheren Europameisterschaften. Und das ist natürlich ganz wesentlich. Sie haben ja die niederländischen Fangruppierungen erwähnt. Und ich glaube, wir erinnern uns dort alle gut. Das war ein sehr hoher Männeranteil gewesen. Wir haben 2008 uns über Anzahl von Pissoirs müssen unterhalten. Hooligans sind das Thema gewesen. Diese Themen gibt es jetzt nicht für 2025. Vielmehr denken wir an ein Sportfest für alle, vor allem für Familien, für Frauengruppierungen, für Eltern mit Kindern. Wirklich im Juli ist ja auch ein Sommermonat. Man hat Ferien, können in der Schweiz zu bleiben, vielleicht sogar verschiedene Städte anzuschauen, an verschiedenen Orten ein Match zu schauen, aber dann auch wirklich die Fanerlebnisse, die man bieten, in der Innenstadt zu geniessen. In unserem Fall wird es so Fanerlebnisse geben, auf dem Barfüsserplatz, auf dem Messeplatz. Wir haben das Rheinschwimmen und wir haben all die Institutionen wie Museen, Zolli, man hat Orchester, man hat Architektur, man kann Führungen anbieten und dann denken wir noch an Rhein mit Fähre und Schifffahrt und so weiter. Also da gibt es enorm viel zu bieten und das Publikum, das wir vor Augen haben, wird das auch nutzen.
Reden wir kurz über das Geld. Der Grosse Rot hat knapp 13 Millionen Franken für die Durchführung von dieser EM gesprochen. Für was konkret werden die eingesetzt? Sind das auch so, ich sag mal, Events neben Fußball oder fließt das vielmehr wirklich auch in die Organisation von der Spiel, von der Infrastruktur? Können Sie doch ein bisschen Einblick geben?
Ja, zum einen ist das Bruttobudget, das ist wichtig vor Augen zu haben. Das heisst, dort sind auch alle staatlichen Leistungen drin. Mhm. Also wenn man von der Sicherheit redet, all die Stunden von Polizistinnen und Polizisten sind in dem Budget drin. Dann auch die Mobilität, die ganzen Bestellungen von extra Zügen, von Sonderzügen, von grenzüberschreitendem Verkehr, all das muss finanziert sein. Dann haben wir ein Kombi-Ticket. Alle Matchbesucherinnen und Besucher werden können mit dem Ticket den ÖV gratis nutzen. Auch dort dran zahlt jede Stadt ihren Anteil. Wir haben in Basel 180'000 Tickets, 5 Spiele mit der Kapazität vom St. Jakob Park von 35'000 Plätzen. Das heisst, wir sind dort sicher sehr gefordert, aber müssen das auch mitfinanzieren. Und dann wollen wir aber eben genau neben dem Match, außerhalb vom Stadion, und das ist mein Hauptauftrag, ein Erlebnis schaffen, dass man eben einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vielleicht eine Woche dann auch möchte in Basel verbringen mit der Familie. Und dafür muss man eben schon auch dann Angebot schaffen. Das ist aber auch Basel-Tourismus ganz ein wichtiger Player dann dabei, so Packages für Familien auch zu kreieren, damit man eben die Erlebnis, die Zeit auch kann verbringen kann, neben diesen 90 Minuten vom Match.
Mhm. Nehmen Sie uns mal mit so in Ihren Arbeitsalltag. Das würde mich jetzt interessieren. Eben, das sind ja ganz, ganz viele verschiedene Themenfelder, wo man sich damit beschäftigen muss. Eben von Eventmanagement über Polizei und Sonderzeug. Das unglaublich viel. Wie sieht so ein normaler Arbeitstag von Ihnen aus? Viele Sitzungen? Rennen Sie von Termin zu Termin? Sind Sie eher am Planen, Projektmanagement? Wie sieht das aus?
Es ist ein hektischer Alltag mit sehr vielen Terminen. Die Ruhe, die fällt manchmal natürlich ein bisschen, weil es sind so viele Partner involviert. Also die ich schon erwähnt habe, die UEFA an erster Stelle. Da sind wir regelmässig an zweitägigen Workshop am UEFA-Sitz in Nyon. Dann gibt es den Fußballverband, der sich mit der ganzen Legacy, also dem Vermächtnis im Bereich Mädchen-Frauensportförderung beschäftigt. Auch dort gibt es sofort Workshops. Dann ein nächstes Beispiel, das haben wir jetzt auch gerade vor wenigen Tagen gehabt, die ganze Nachhaltigkeit. Da gibt es, ohne zu übertreiben, 30 Akteurinnen und Akteure, die in diesem Gebiet Fachleute sind. Da gibt es Workshops, wo man alle an den Tisch nimmt und aufzeigt, was plant UEFA, was planen alle Städte zusammen, was kann Basel besonders gut machen. Dann legen sie selber, da läuft eine Workshop-Serie. Dann prüfen wir auch Medienpartnerschaften. Und nicht zuletzt sind wir mit allen interessierten Kreisen. Da gehört dann aber auch ein Nordwestschweizer Fußballverband, einzelne Fußballclub. Aber auch am Schluss eben Medien, wo wir hoffen, dass sie Partnerschaften wollen im Rahmen von dem Turnier machen oder einzelne Institutionen. Dort schauen wir wirklich, den Mehrwert für die Region können schaffen. Und darum sage ich, es ist ein bisschen hausgemachtes Problem, dass ich einen strengen Fahrplan habe, weil das Ziel ist schon, möglichst viel teilhaben zu lassen an dem Anlass, einzubinden, so dass es sich eben für alle gelohnt hat. Und das ist eine wesentliche Zielsetzung auch, wo die Politik mit dem Anlass verbindet. Es soll sich lohnen für Gäste, aber auch für die Bevölkerung, aber auch für Institutionen. Eine Wertschöpfung soll es generieren. Und am Schluss aber auch sollen die Mädchen in Zukunft einen guten Zugang zum Fußball finden.
Mhm. Über die Legacy möchte ich mit Ihnen später vielleicht auch noch mal reden. Jetzt so in der medialen Berichterstattung ist ein Thema auch immer wieder auftaucht, nämlich die Frage nach dem Stadion. Also im Juni ist zuletzt darüber berichtet worden, dass der Vertrag zwischen der UEFA und dem FCB wegen der Stadionnutzung noch nie unterschrieben sind. Hat das mittlerweile geklappt?
Ich meinte, das ist noch nicht unterschrieben, aber das ist nicht weiter beunruhigend, weil es hat noch kein Stadion die Vereinbarung unterschrieben. Es ist ja so, dass wir auch als 8 Städte noch keine Vereinbarung mit der UEFA haben. Wir wissen aber, was wir wollen voneinander und wir wissen, was wir zu tun haben im Einzelnen. Und ich denke, soweit besteht auch die Einigkeit eigentlich auf allen Ebenen. Jetzt ist es aber so, dass es dann auch noch Details gibt und in diesen Vereinbarungen sind eben die Details festgehalten. Vielleicht ein Beispiel am St. Jakob Park, der wirklich besonders ist. Man muss bestimmte Anforderungen erfüllen als Stadion. Und der St. Jakob Park kann rein plötzlich nicht alles erfüllen. Also haben wir jetzt auch noch bestimmte Anforderungen an St. Jakob Park, die wir in der St. Jakobs Halle unterbringen müssen. Und damit wird es schon komplizierter. Damit müssen wir die St. Jakobshalle auch in Betrieb nehmen und müssen jetzt im Detail abklären, wo jetzt genau ist das Volunteercenter statt im St. Jakob Park dann eben besser in der St. Jakob Halle unterbracht und so weiter. Wo stehen die TV-Compounds? Wo genau geht das Kabel durch? Wo genau kann der TV-Compound, also der Übertragungswagen, parkieren? Und wie legt man dann eben das Kabel, damit es dann auch bei der Kamera im Stadion hängt. Also es sind so Details. Gleichzeitig ist man schon dran, jeden Raum fast zu beschriften. Also da braucht es halt wirklich schon sehr einen akribisch detaillierten Plan. Und das alles mündet dann sicher auch in die Vereinbarungen. Und dann ist es aber auch so, ich bin bei diesen Verhandlungen, wenn es um die Miete, um das Agreement mit dem St. Jakob Park nicht dabei. Der St. Jakob Park hat sich selber für das Turnier auch beworben und die Stadt hat eine Kandidatur abgegeben. Und in dem Sinn sind das auch wie zwei unterschiedliche Vertragspartner für die UEFA und die Verhandlungen werden separat geführt. Aber ich meinte inzwischen immer einen sehr guten Einvernehmen und mit einem gemeinsamen grossen Bild vor Augen.
Aber es ist ja wirklich, eben, wenn man ihnen so zuhört, sind ja extrem viele Schauplätze, extrem viele Details, teilweise Mikromanagement wirklich. Also sehen wir da manchmal von lauter Bäumen den Wald nicht mehr, oder eben, haben sie das halt wie gelernt über die letzten Jahre, Jahrzehnte in so grossen Projekten den Überblick zu behalten?
Ja, das macht eigentlich Freude an dem ganzen Job, dass es so komplex ist, dass es sehr viele Institutionen, Personen einbezieht. Und ich schlafe gut, so ist es nicht. Ich schlafe eigentlich gut. Am Schluss gibt es auch ein paar Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Ich denke an das Wetter, ich denke an den Erfolg dann auch vom Schweizer Team. Da erinnere ich mich natürlich auch an 2008 gut zurück, wo es ja am Anfang gerade beim Eröffnungsspiel geregnet hat. Aber ansonsten freue ich mich enorm, dass wir ja in Basel das Eröffnungsspiel und Finalspiel haben. Dazu noch drei weitere Partien in der Mitte. Also wir sind vom Anfang an bis am Schluss dabei. Und von dort kann ich nur bestätigen, das macht einfach Freude, das dürfen zu organisieren.
Sie haben ja vorhin angesprochen, dass die EM findet in der Schweiz ja in 8 verschiedenen Städten statt. Sie sind da sehr stark im Austausch. Wenn Sie jetzt so Basel vergleichen eben mit der Situation in Zürich, in Bern, wo stehen wir da? Sind die anderen etwa ähnlich weit? Gibt es solche, die schon vor uns sind? Gibt es solche, die weit hinter uns sind? Wie können Sie das so einschätzen?
Das ist wirklich ein sehr breites Spektrum, um das so in einem Satz zusammenzufassen. Ich denke, wir in Basel sind weit, so weit wie wir müssen sein. Wir stehen manchmal auch bei der UEFA an. Bei der UEFA muss man auch noch kurz erwähnen. Oder? Die haben erst gerade noch die Euro 24 in Deutschland gehabt von den Männern. Das heisst, die haben natürlich bis und mit der Euro 24 auch noch ein riesen Event zu bewältigen gehabt. Und jetzt kommen die Ressourcen sehr stark aufs nächste Jahr auf die Women's Euro. Aber es gibt auch Städte wie, ich denke jetzt an Sion, Thun, kleinere Städte, wo natürlich auch nicht die personellen Ressourcen haben, auch das Know-how nicht haben, auch nur 3 Spiele austragen werden, die an einem ganz anderen Ort sind. Das Gleiche gilt für Genf, wo meistens ein bisschen anders tickt, auch einen anderen Fahrplan hat. Da merkt man dann sicher auch die Unterschiede innerhalb der Schweiz. Aber das Entscheidende ist, dass all diese Städte sehr gut zusammenarbeiten, dass man eben gemeinsam am Tisch mit der UEFA verhandeln, zum Beispiel, wenn es um die Vereinbarung geht, dass alle 8 Städte gemeinsam Nachhaltigkeitscharta möchten erarbeiten, um eben nicht in Konkurrenz zu treten, sondern der Mega-Event im Sinn vom Frauensport gemeinsam zu bestreiten. Hm.
Ja, ist ja auch niemandem nicht im Sinn von der einen Stadt, wenn die andere Stadt abschmiert auf gut Deutsch bei der Organisation, oder?
Nein, ich glaube, das Abschmieren gibt es auch nicht mit einer Partnerschaft mit UEFA. Also da muss man auch sagen, da ist natürlich so viel Know-how auch vorhanden. Die sind ja wie ein Wanderzirkus. Da gibt es auch von der UEFA her ganz einen klaren Fahrplan und einen Prozess, der einem natürlich hilft, eben an alles zu denken. Und spätestens, wenn man nicht selber daran gedacht hat, bekommt man einen Reminder von der UEFA.
Bevor wir noch mal ein bisschen konkreter über die EM reden, oder wie es dann ist, wenn es so weit ist, vielleicht zum Schluss noch einen Ausblick so auf die nächsten Monate. Was sind so die grössten Herausforderungen, Baustellen, wo Sie jetzt in den nächsten Monaten sich damit beschäftigen müssen, damit das alles glatt über die Bühne läuft?
Es sind vielleicht nicht unbedingt Baustellen, sondern wirklich Meilensteine. Wir haben ja den Ticketstart für das Turnier am 1. Oktober. Am gleichen Tag hat auch das Volontierprogramm gestartet. Das heisst, all die Leute, die gerne wieder als Volontier arbeiten, haben jetzt auch die Möglichkeit, sich zu registrieren. Und wir brauchen 350 in Basel. Also ich kann von dort her nur motivieren, weil eine Woche Ferien vielleicht für das vorzusehen. Dann haben wir aber einen ganz fantastischen Anlass. Und das ist der sogenannte Weltmädchenfußballtag. Der findet am 12. Oktober auf dem Platz, Sportplatz im St. Jakob statt. Da werden wir 1500 Mädchen haben, die ein Turnier shooten miteinander. Und das ist anlässlich vom Weltmädchentag, den gibt es tatsächlich. Und wir haben da in der Region einen Weltmädchen-Fußballtag daraus gemacht. Und zudem Turnier haben wir auch alle unsere Host-Cities eingeladen mit regionalen Wahlen, Auswahlen. Also es gibt von dort auch ein kleines Turnier zwischen den Host-Cities. Ganz spannend wird es dann aber sicher auch am 16. Dezember. Dann nämlich ist der sogenannte Final Draw und dann wissen wir, welche Teams in Basel spielen werden. Und noch davor, und ich glaube, das gehört eben auch so ein bisschen zur Idee von dieser Legacy-Förderung Mädchen-Frauensport, gibt es auch noch die Handball-EM von der Frauen in Basel. Also das ist ja auch extrem außerordentlich, dass wir in Basel innerhalb von wenigen Monaten 2 Europameisterschaften im Handball und Fußball von der Frauen haben. Und das sind für uns alles Plattformen, die wir nutzen möchten, im Hinblick auf das Turnier dann im nächsten Sommer.
Mhm. Jetzt geht es eben auch darum, Sie haben das Thema Ticketing angesprochen, also Ticketverkauf. Jetzt zuletzt, wo die FCB Frauen im August und September im Jockeli-Match gespielt haben, da hat es etwa zwischen 3.000 und 4.000 Zuschauerinnen gehabt. Das ist eigentlich auch schon eine sehr, sehr gute Zahl, aber an der EM selber sollte es ja dann wie 10-mal mehr sein pro Match. Wie wollen Sie das Stadion füllen? Sind es eben unter anderem so, ich sag mal, so Image-Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit schon im Vorfeld, was sind sonst noch so Pläne?
Also ein wichtiges Element ist, dass das soll möglich sein und noch nie möglich gewesen ist bisher. Also an der EM der Frauen 2022 in England hat man keine volle Stadion gehabt. Also das ist ein grosses Ziel von der UEFA und wir Host Cities versuchen das so gut wie möglich zu unterstützen. Und ich glaube, das gelingt dann, wenn man nicht nur über den Fußball der Frauen redet, sondern eben auch ein Match geht schauen. Und ich glaube, das ist eine ganz grosse Schwelle, die man noch muss überwinden muss, in den Köpfen auch der Leute. Ich denke, wenn man an einem Tisch bei Freunden fragt, was haltet ihr von Fußballfrauen, dann hört man, ja, ist attraktiv, die spielen gut, das hat sich enorm entwickelt. Da gibt es wirklich keine natürliche Feind. Und trotzdem, wenn man dann fragt, wer ist schon mal an einem Match gewesen? Wer hat schon mal einen Match vom FCB Frauen geschaut oder vom Frauenfußballverein Basel, der in der ersten Liga spielt? Dann merkt man plötzlich von all denen, die das eigentlich toll finden, dass sie trotzdem noch nie an einem Match waren. Und das ist, glaube ich, eine der grossen Herausforderungen, auch die Leute dazu zu bewegen, wirklich einmal so einen Match zu schauen und sich selber zu überzeugen, dass das attraktiver Fußball ist und dass man auch in Zukunft eben zu tieferen Preisen auch, muss man sagen, für ein Ticket, kann Familien mit Kindern ein tolles Fußballerlebnis haben, wenn man eben Match von der Frauen oder Mädchen schauen kann.
Aber eben, es ist ein hohes Ziel, das Sie und die UEFA sich da gesteckt haben, ein bisschen um das Veranschauliche, also 700'000 Tickets möchten Sie verkaufen. An der letzten EM 2022 in England waren es 575'000 gewesen, also nochmal ein Sprung deutlich in den Ticketzahlen. Und das vielleicht auch in der Schweiz, wo zwar auch ein sehr attraktives Tourismusland ist, aber als Fußballland vielleicht noch nicht ganz so etabliert ist wie England. Machen Sie sich manchmal auch Sorgen, dass wir die Stadien nicht füllen können oder eben denken Sie da gar nicht dran und arbeiten vorwärts?
Ja, ich glaube, das kann ich bis zu einem gewissen Grad beeinflussen, aber es liegt ja auch nicht in meiner Verantwortung letztlich. Also das Stadion, die Match, das Turnier, das wird von der UEFA organisiert und sie verkaufen die Tickets. Und ich kann es bestmöglich unterstützen, dass unsere Region, die ja, weiss Gott, Fußball begeistert ist, eben diese Begeisterung auch aufbringt, auch ein bisschen mit einem Solidaritätsgedanken für den Fußball der Frauen. Wir werden die besten Spielerinnen aus ganz Europa da haben und dass man auch Leute ansprechen kann mit dem Fußball der Frauen, die niemals an einem Match vom FCB Männer würden gehen. Also auch das ist ein riesen Potenzial. Das wissen wir ein bisschen von 2022. Dort sind nämlich 40% von denen Familien, die im Stadion gesessen sind, überhaupt das erste Mal an einem Fußballmatch gewesen. Und das zeigt doch, dass man da auch ein anderes Publikum kann gewinnen kann für den Fußball der Frauen, für die EM der Frauen. Neben diesen wirklich hartgesottenen Fußballfans, die wir hoffen, schon auch können, zu überzeugen, an einen Match zu gehen, an dieser EM da. Vielleicht Mutänzerkurve mobilisieren, dass sie wirklich mit Begeisterung auch diesen Fußballerinnen mal zurufen. Das wäre sicher sehr schön, wenn das passiert. Und dafür werden wir alles tun. Aber alles mit letztlich eingeschränkten Möglichkeiten. Ganz verantwortlich kann ich mich dafür dann nicht fühlen.
Reden wir noch ein bisschen über den Impact, wo die EM, das ist ja auch einfach eine Grossveranstaltung, die die haben wird für die Region. Mit wie vielen Hotelübernachtungen rechnen Sie so für Stadt und Region? Haben Sie das mal irgendwie kalkuliert?
Das ist schwer zu kalkulieren, weil wir ja noch gar nicht wissen, wer da spielen wird. Wir rechnen einmal mit einem ganz grossen Anteil an regionalem Publikum. 80% gehen wir davon aus, das sind Leute aus dem Dreiländereck, aus der ganzen Schweiz, die an diese Match kommen. Und die anderen 20% werden sich ergeben durch die Mannschaften. Auch natürlich durch die UEFA-Family-Sponsoren-Packages, die die UEFA dann auch noch verbreitet. Also von dort her ist es so, dass man ein sehr regionales Publikum erwartet, wo eben einen Tagesausflug kann machen an Match, aber vielleicht auch, weil Ferienzeit ist, ein, zwei Tage da wird verbringen. Und darum, nein, Ihre Frage in Bezug auf Übernachtungszahlen kann ich erst beantworten, zusammen natürlich mit Basel Tourismus, wenn wir genau wissen, woher die Fans werden da reisen.
Also hängt es dann halt auch ein bisschen davon ab, ob, ich sag mal, Teams mit einer grossen Fanbasis in Basel werden spielen. Also wenn zum Beispiel die Spanierinnen spielen, dann weiss man, dass sicher viel werden kommen. Oder statt, ja, also kleinere Nationen auch weniger Fans anziehen werden. Sind das auch so Überlegungen?
Das wird genau so sein. Man weiss, Niederlande, Großbritannien, dann sicher Deutschland, Frankreich, Spanien. Das sind ganz starke Teams. Wir erwarten natürlich auch zum Eröffnungsspiel mit der Schweiz auch ein volles Stadion. Und das Finalspiel kann man auch davon ausgehen, dass da sehr eine grosse Nachfrage wird sein. Viertelfinalspiel, das Basel auch hat, darf man auch davon ausgehen, ist schon sehr interessant. Und dann haben wir zwei Gruppenspiele, wo man noch nicht wissen, wer denn da spielen wird. Und die bieten dann aber auch die Möglichkeiten, beispielsweise im Rahmen von Medienpartnerschaften, aber auch Aktionen für die Bevölkerung mit den Schulen, mit den Vereinen, eben attraktive Packages können anzubieten, so dass es auch erschwinglich ist, was es notabene auch ist. Also nur für alle Familien, die gerne so einen Match wollen, für 25 Franken hat man so ein Ticket. Das heisst, man kommt als vierköpfige Familie mit 100 Franken an einen Match. Und ich glaube, das ist in dem Sinn auch schön zu wissen, dass es genug Ticket wird haben und dass es erschwinglich ist.
Sie sagen jetzt, ich sage mal, eine familiäre Stimmung, Form von Solidarität, Kollegialität, aber auch Begeisterung für Frauenfußball. Was sonst soll das Turnier in Basel auslösen? Was sonst erhoffen Sie sich auch von diesen Wochen?
Dass Basel weiterhin Freude hat an so Grossveranstaltungen. Basel hat eine unglaublich gute Erreichbarkeit und eine Infrastruktur, eben wenn man an Messehallen, wenn man an St. Jakobshallen, die neu saniert ist, wenn man an St. Jakob Park denkt, das grösste Stadion, natürlich Voraussetzungen, so grosse können zu beherbergen. Und dafür braucht es aber auch Begeisterung von der Stadt und auch Interesse von der Stadt, dann an diesen Anlässen dabei zu sein. Und ich glaube, diese Voraussetzungen hat Basel. Und wenn es gelingt, mit dem Turnier eben auch einen Frauensport, Grossanlass können erfolgreich durchzuführen, dann ist das sicher ein ganz grosses Ziel, das man erreicht hat.
Mhm. Und jetzt haben Sie ja auch immer wieder betont, also Sie selber, die Verantwortlichen vom Verband, haben auch immer betont, dass es eben nicht nur um die paar Wochen geht, um den Grossanlass, um die, sagen wir, das Fußballfest, die Party in Basel, sondern dass es eben auch ein Vermächtnis soll geben soll, wo die EM soll hinterlassen, eine Legacy. Was bedeutet das konkret? Was soll die EM in der Schweiz oder jetzt auch vor allem in Basel hinterlassen?
Da gibt es ein ganz grosses Ziel vom Schweizerischen Fußballverband. Und das lautet, dass man die Anzahl der lizenzierten Spielerinnen von 40'000 auf 80'000 will verdoppeln. Das heisst aber auch, man muss entsprechend Plätze zur Verfügung haben bei den Clubs. Man muss Trainerinnen haben, man muss Schiedsrichterinnen haben, wenn es dann auch Matchli soll geben, Turnier sollen gespielt werden. Und das ist natürlich ein riesen Vorhaben, das man auch nicht jetzt bis zu der Women's Euro kann erreichen kann. Sondern da kann die Women's Euro eben dafür sorgen, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man Massnahmen trifft, weil der Boom kommt einen Weg. Ich glaube, das ist das ganz Wesentliche, wo man immer mitdenken muss. Fußball bei den Mädchen, Frauen boomt, mit oder ohne dieser EM. Aber die EM kann helfen, dass man eben Rahmenbedingungen jetzt schaffen kann, damit man dem Boom kann gerecht werden kann. Ich habe es gesagt, lizenzierte Spielerinnen verdoppeln, Funktionärinnenanzahl entsprechend muss man auch verdoppeln. Dort redet man etwa von einer Zahl von 2'000, die man auf 4'000 erhöhen will. Und dann gibt es halt effektiv die Frage der Plätze, die heute schon gut ausgelastet sind, wo es auch Wartelisten gibt für Buben wie Männer. Das heisst, man muss da auch eine gewisse Gleichbehandlung hinbekommen. Der Anteil von Mädchen und Frauen liegt etwa bei 10-11% in unserer Region. Und wenn man da von einer Verdopplung redet, muss man einfach in diesem Ausmaß auch Platz zur Verfügung stellen, damit man shooten kann und dass man mehr shooten kann. Und da braucht es einfach auch Effizienzsteigerung, Optimierungen. Und dafür macht das Sportamt ganz wertvolle Workshops, wo man all die Clubs, auch die Infrastrukturbetreibenden, einladen tut, zum Weg finden, wie man da den Raum schafft, damit Mädchen, Frauen mehr shooten.
Mhm. Aber eben, Sie haben das schon angesprochen, eben die Vereine, sei es Frauenfußball, sei es Herrenfußball, klagen jetzt schon über zu wenig Fußballplatz. Frauenfußball ist zu wenig Trainerinnen, Sie haben das angesprochen, die Vereine führen Warteschlangen. Bedeutet das in letzter Konsequenz nicht, dass Basel einfach auch mehr Fußballplatz braucht, dass man auch neue bauen muss, dass man Kunststraßenplatz bauen muss? Wäre das in Ihrem Sinn?
Also was man genau muss machen, das ist wirklich Bestandteil von diesen Workshops. Und vom Platz her kann der Stadtkanton Basel jetzt nicht grenzenlos neue Fußballplätze bauen, aber man kann die Plätze, die vorhanden sind, vermutlich effizienter nutzen. Da geht es darum, um die Tageszeiten, wer wann trainiert. Kinder, Mädchen, die können nach der Schule trainieren, die können nicht am Abend um 8 Uhr erst shooten. Vielleicht aber können Erwachsene, die sich gewohnt sind, bisher am 6 Uhr, 7 Uhr zu shooten, auch am 8 Uhr oder halb 9 Uhr shooten. Und das sind sicher so Überlegungen, zusammen mit Kunststrasse, die auch Kapazitäten natürlich schafft, weil man auch den Winterthur besser spielen kann, weil die Belastung mehr kann ausgebaut werden. Und das sind alles so Aspekte, die da reinspielen. Neben Modell, ein Modellgedanke am letzten Workshop war zum Beispiel, muss man dann auch, wenn man ein Fußballtraining hat, auf dem Platz selber schon das Einlaufen machen? Oder muss wirklich ein Fußballplatz mit Dehnübungen und Aufwärmübungen belegt werden? Oder kann man das auch nebendran machen und man kann den Platz zum Shooten nutzen? Also das sind so Diskussionen, die ich jetzt in diesen Workshop auch mitgelost habe und die ich glaube, die werden dazu führen, dass man da auch Kapazitäten kann schaffen kann.
Also auch eben griffige Massnahmen für konkrete Probleme.
Ganz genau.
Eben, Sie sind ja nicht nur auf dieser Verbandsebene tätig oder vernetzt, sondern Sie stehen sicher auch im Austausch mit Fußballvereinen in der Region, wo Frauenabteilungen haben. Eben, wir haben ein paar Probleme schon angesprochen, zu wenig Platz, zu wenig Trainerinnen, die Warteschlangen. Was tragen die Vereine sonst für Anliegen an Sie an? Es ist ja auch ganz wichtig, dass die mitbezogen werden, damit eben die Legacy auch, der Impact von dieser EM ja dann wirklich auch zum Fliegen kommt nachher.
Also ich muss sagen, Klagen gibt es eigentlich nicht viel. Es gibt sehr viel Motivation, da mitzuziehen. Und das ist eigentlich sehr positiv. Und was aber auch wichtig ist, dass eben genau die Vereine schon von Anfang an am Tisch sind. Da gibt es Vorbild. Ich denke da an den Frauenfußballverein in Basel, der ja 5 Frauenteams, Mädchenteams hat. Ausschließlich Mädchen-Frauenteams, wo auch sehr viel Wissen dann da ist. Gerade für Clubs, die neue Mädchen-Frauenteams aufbauen wollen, dass es dort auch eine Zusammenarbeit gibt. Und das, glaube ich, funktioniert sehr, sehr gut. Und dann gibt es aber Austauschplattformen, die sind genauso wichtig. Bei dem Weltmädchen-Fußballtag, den ich erwähnt haben, findet begleitend auch ein Fachsymposium statt, wo man Ämter, Sportämter am Tisch hat, wo man Politikerinnen und Politiker am Tisch hat, wo man aber auch Autorinnen von Büchern am Tisch hat, die über den Fußball, die Entwicklung des Fußballs der Frauen Bescheid wissen, neben dem, dass man auch wirklich die Anforderungen, Gesundheit und so weiter alles kann thematisieren. Und ich glaube, die Plattformen, die Thematisierung von diesen Themen, die führen letztlich auch dazu, dass eben die Handlungsfelder benannt werden und die Leute, die dort am Drücker sind, eben auch wissen, was es braucht, damit es möglich wird. Und der Goodwill, der ist enorm spürbar. Und von dort her bin ich überzeugt, dass mit den Planungen, die man jetzt hier aufgeleistet hat, über das Turnier aus, und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt oder die Ziel, wie man bis Ende 27 erreichen, den Schwung einfach abhalten, um eben den Boom können wirklich auch aufzufangen und die Ziele können zu erreichen.
Aber eben das war jetzt auch gerade eine Frage, die ich hatte, eben der Effort, den Sie betonen, eben, dass man halt wie, ich sage jetzt im Moment, ist ja der Ausblick ist ganz klar die EM, oder? Das ist ein grosser Anlass, da wird Weltklasse-Fußball gespielt, da wird wirklich hoffentlich auch die Fußball-Euphorie zelebriert in der Stadt und in der Region. Und dann gibt es hoffentlich auch ganz viele junge Frauen, ältere Frauen, die das attraktiv finden, die vielleicht auch planen, das zu machen. Aber jetzt gerade so auf 1-2 Jahre raus, eben, wie nimmt man die Energie mit, wie nimmt man den Effort mit? Weil sonst stelle ich es mir umso schwieriger vor, wenn man dann wie die Erwartungshaltung auch geschürt hat und dann plötzlich, man kann auch nicht mehr an den Anfang zurück. Verstehen Sie bitte?
Absolut, absolut. Also es darf nicht am Schluss so quasi eine Depression entstehen. Oder?
Genau.
Man hat ein grossartiges Event gehabt und das kann man sicher ausschliessen. Weil das Programm, das Legacy-Programm, das ist beim Schweizerischen Fußballverband angesiedelt. Dort dafür sind Stellen geschaffen worden. Und dort sind Leute, die das Programm jetzt ausschaffen, die dann eben auch bis 2027 dauern wird. Für das hat ja auch der Bund Geld gesprochen. Insgesamt hat er 15 Millionen gesprochen für das Turnier und 5 Millionen von diesen 15 Millionen sind genau für das Programm. Und das Programm wird dann auch in den regionalen Verbänden umgesetzt. Das heisst, der Fußballverband hat die 5 Millionen bekommen, er macht ein gesamtschweizerisches Programm und das Geld fließt dann in die regionalen Verbände, in unserem Fall in den Nordwestschweizer Fußballverband, und der tut es dann mit den Clubs umsetzen. Und das zeigt doch, das ist dann eigentlich alles an dem Turnier vorbei. Also man baut die ganze Legacy auf die bestehenden Strukturen auf. Und das ist eigentlich der Garant, dass da überhaupt nichts verloren geht, sondern Schub kommt für die Programme, damit die Partner wirklich auch die Aufmerksamkeit bekommen für das, was sie machen. Damit es auch interessierte Frauen und Männer gibt, die möchten Schiedsrichter, Schiedsrichterin werden im Fußball der Mädchen. Und von dort her eben kann ich wie die Gefahr ein bisschen ausschliessen, weil das auf den bestehenden Strukturen gründet. Im Fall von Basel-Stadt dann auch im Bereich von Schulsport. Das sind alles Gefäße, die bestehen und eigentlich nichts mit meinen Projektorganisationen zu tun haben. Und wenn es meine Organisation dann nicht mehr gibt, ist das eben alles noch vorhanden.
Mhm. Aber ein wichtiger Faktor ist ja, wie das, was Sie vorher schon angesprochen haben, so mal die breitere Öffentlichkeit, das Publikum. Genau die Leute, die Sie sagen, wo vielleicht das grundsätzlich, wo im Frauenfußball in der Schweiz oder in der Region Basel wohlgesonnen sind und das eigentlich eine tolle Sache finden, aber halt trotzdem es nicht schaffen, vom Sofa aufzustehen und dann wirklich ein Ticket zu kaufen und in das Stadion zu gehen. Wer ist denn der Verantwortung auch dafür, dass es weiterhin so bleibt? Wäre es gut, wenn dann mehr, wenn zum Beispiel mehr Matches würden übertragen werden auf SRF? Wäre es gut, wenn mehr darüber berichtet würde werden? Wer sehen Sie in der Verantwortung, damit vielleicht auch die, ja, damit der Schub auch irgendwie in einer breiteren Gesellschaft stattfindet und nicht, damit es nicht einfach für eine Subkultur passiert?
Ja, ich glaube, das ist letztlich eben etwas, wo alle müssen dazu beitragen. Die Frage ist wirklich, was investiert der UEFA, was investiert der Schweizerische Fußballverband, was investiert der FCB in Fußball der Frauen? Letzten Endes ist das Angebot vom Fußball sehr entscheidend und je mehr in Sport investiert wird, desto attraktiver wird er und desto mehr Publikum wird angesprochen werden. Ich denke, am Schluss ist sicher der Fußball das Produkt, das attraktiv sein muss, damit die Leute begeistert sind. Was das Turnier kann dazu beitragen, ist, dass Leute vielleicht wegen dem Turnier das erste Mal am Match von Frauen oder Mädchen gehen. Jetzt in unserem Fall am Match von den besten Spielerinnen in Europa. Das ist das, was das Turnier kann leisten und wo wir auch überzeugt sind, dass das ein grosser Anteil im Publikum wird sein. Ob dann die Leute das attraktiv gefunden haben, was sie gesehen haben und weiterhin wollen die Match schauen, das ist dann am Schluss jedem Einzelnen und jeder Einzelnen überlassen.
Man merkt aber, Sie sind grundsätzlich schauen positiv auf die Zukunft von Frauenfußball in der Schweiz. Mich würde noch interessieren, wie es mit Ihrer Zukunft aussieht. Also endet Ihre Zeit als Projektleiterin mit der EM oder bleiben Sie dann weiterhin in diesem Bereich tätig? Wie sieht das aus bei Ihnen?
Also mit dem Abpfiff von dem Finalspiel dann am 27. Juli 2025 endet natürlich meine Arbeit nicht, weil dann geht es natürlich darum, das Projekt sauber abzuschliessen und von dort her werde ich die Aufgabe dann auch bis Ende 2025 sehr gerne machen und dann lasse ich es mir aber offen.
Okay, da schauen Sie dann selber weiter, wo es Sie anführt.
Das ist so, ja.
Gut, jetzt vielleicht zum Schluss nochmal auf die nächsten Monate und nochmal zurück zu Basel. Eben, jetzt gibt es eine EM-Tram, es gibt eine Countdown-Uhr, es gibt das Soccer Court auf dem Messeplatz. Trotzdem haben wir manchmal den Eindruck, vielleicht auch jetzt in den letzten Wochen steht die EM gefühlt ein bisschen im Schatten vom ESC. Jetzt ist die riesige ESC-Euphorie. Darum jetzt die Frage an Sie, wie wollen Sie das Feuer für das Turnier in den nächsten Monaten wieder so richtig aufflammen lassen? Wie schaffen wir es, den Spannungsbogen aufrecht zu behalten bis zur Frauenfußball-EM?
Gut, wir sind noch nicht dran, den Bogen wirklich zu spannen. Ich glaube, inzwischen ist es bekannt, dass Basel Hauptaustragungsort ist von dieser Women's Euro 2025 und das war das Ziel von diesen Aktivitäten, die wir gemacht haben, bei dem sogenannten One Year to Go, dann geht es noch ein Jahr. Und jetzt ist es aber so, dass wir effektiv in dieser Detailplanung sind und sehr gespannt sind auf den 16. Dezember. Dann wissen wir erst, wer da wird spielen. Und all die, die jetzt schon nervös sind und kribbelig sind, die haben ja die Möglichkeit, ab 1. Oktober schon ein Billett zu kaufen, sich als Volontär zu melden. Und das ist einmal sicher das Wichtigste, sage ich mal ein bisschen so salopp für den Moment. Und dann wissen wir aber auch von anderen Turnieren, die Spannung, die kommt frühestens drei Monate vor dem Turnier. Also man kann nicht über ein halbes Jahr hinweg von so Fußballmatchen reden. Da findet einfach viel zu viel dazwischen statt. Und Sie haben es erwähnt, einerseits der ESC im Mai. Das ist sicher anspruchsvoll, sage ich mal, personell für alle, die da involviert sind. Ein weiterer wirklich Highlight-Monat im Veranstaltungskalender von Basel und für die Women's Euro, aber gleichzeitig natürlich ein wunderbares Schaufenster für das Turnier. Wir werden ja ähnliches Publikum haben, ein europäisches Schaufenster, und wir könnten Basel als Hauptaustragungsort der Women's Euro kurz vor der Ferienzeit nochmal präsentieren. Von dort her ist das ein Glücksfall, jetzt auch von meiner Optik, wenn es auch gleichzeitig heisst, personelle Engpässe, wir haben auch personelle Verschiebungen müssen machen vom einen Projekt zum anderen, dass das sicher sehr anspruchsvoll ist für alle, die involviert sind, aber am Schluss unterm Strich ja ein Glücksfall für Basel.
Sie sagen, der Spannungsbogen ist gar noch nicht richtig aufgezogen. Trotzdem, Sie haben ein bisschen das Kribbeln angesprochen, wo gewisse Leute doch schon haben. Wie nehmen Sie so jetzt, wenn Sie einfach jetzt unterwegs sind, bei den Vereinen, auf der Strasse, an diesen Anlässen, wie nehmen Sie die Stimmung in der Bevölkerung wahr? Ist dort trotzdem bei gewissen Leuten die EM auch schon angekommen? Also sind die irgendwie schon heiß drauf? Oder eben braucht das noch, fällt das im nächsten Frühling so richtig an?
Ja, eben, ich glaube, man darf nicht so ein Finalspiel von einem FCB wirklich vor Augen haben. Also, wenn Sie auch sagen, heiß auf das Spiel. Ich glaube wirklich, es ist ein anderes Format. Man wird eben nicht eine Mutanzenkurve in Ekstase erleben, glaube ich, an dieser EM der Frauen, sondern man wird hochstehenden Fußball erleben und ein Fest, einen Festcharakter haben, wo alle teilhaben können. Ob man vom Fußball rauskommt oder nicht, aber vor allem auch für Leute, die wirklich Fußball leidenschaftlich gerne schauen, wird das Turnier alles bieten. Und es ist eine Gelegenheit, den Juli in Basel zu verbringen. Und das ist das Angebot, das wir machen können. Als Projektteam bleiben im Juli 25 in Basel. Es wird etwas laufen. Man hat sehr viel Fußball, sehr viel anderes. Und es wird einfach ein Fest sein, wo man auch nur vermutlich einmal im Leben so kann mit dabei sein, wie das Gleiche dann auch für den ESC wird gelten im Mai.
Jetzt ist Herbst 2024, es geht noch ein paar Monate. Letzte Frage, wie gross ist denn Ihre Vorfreude jetzt schon auf die EM?
Ja, die ist gross, aber es ist noch schwer, um das irgendwie zu beschreiben. Am Schluss ist man ja so in der Planung involviert, dass es natürlich in erster Linie Arbeit ist, die Spass macht. Und ich habe es ein bisschen eingangs erwähnt, oder? Da geht man einen ganzen Prozess durch bei der Vorbereitung, bei der Planung von so einem Turnier. Und da ist effektiv das Turnier, die Match vom 2. Juli bis 27. Juli im St. Jakob Park noch weit weg. Wir haben einfach jetzt noch andere Aufgaben und darum kann ich nicht sagen, ich bin schon im Fieber, dann, wenn der Abpfiff ertönt, sondern ich muss jetzt wirklich einfach Schritt für Schritt mit meinen Kolleginnen, mit dem ganzen Team, das da mitwirkt, das Programm absolvieren, das zu absolvieren ist, dass wir dann parat sind am 2. Juli, wenn im St. Jakob Park die Schweizer Nazi das Eröffnungsspiel bestreiten wird.
Alles klar, dann wünschen wir doch toi 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 viel Erfolg in den nächsten Monaten.
Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Gespräch, Sabine Horvath. Das war's gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch da aussen. Weitere Folgen vom Feurobenbier findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns, bewertet uns, unterstützt uns mit einem Prime News Abo. Wir hören uns nächste Woche wieder an der gleichen Stelle. Bis dahin, eine gute Zeit.
Feurobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.